ARD.
Stari con la mani in mano. Mit deinen Händen die eigenen Hände halten. Ah, Däumchen drehen bedeutet das. Interessant. Oder hier aqua in bocca, das Wasser im Mund lassen. Also sowas wie Behalts für dich. Oh, scusi. Ich habe die Zeit noch fix genutzt für eine kleine Lektion. Wir fangen jetzt an. Wir drehen nicht Däumchen und wir behalten auch nichts für uns.
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Schön, dass Sie uns in der ARD Audiothek oder Ihrer Podcast-App gefunden haben. Ich bin Thomas Lopau und ja, auch ich bin infiziert. Ich lerne gerade Italienisch per App, obwohl mich niemand dazu zwingt. Ist das vielleicht der Schlüssel zur Lernlust im Alter, die Freiwilligkeit? Und könnte das über Generationsgrenzen hinweg ansteckend sein? Was, wenn das Schule macht, das Lernen aus Neugier? Intrinsisch nennt man sowas. Und könnte Schule schon heute mehr in dieser Hinsicht machen? Wir wollen so kurz nach Beginn des neuen Schuljahrs in Sachsen übers Lernen reden, ohne mit dem Zeigefinger zu fuchteln und ihn in die Wunden zu stecken, die wir ja kennen. Natürlich wollen wir die Bildungsmisere nicht leugnen. Über fehlende Fachkräfte und überforderte oder resignierte Lehrerinnen und Lehrer haben wir schon oft gesprochen. Auch über marode Lernorte, die man gar nicht mehr gern als Schulen bezeichnen möchte. Wir wollen die positiven Aspekte des Lernens betrachten. Ich habe für diese Ausgabe wieder ein paar Interviews vorab geführt. Mit einem Lehrer, der viel in der Welt rumgekommen ist, weil es ihn interessiert hat, wo die Kinder und Jugendlichen denn herkommen, die in seiner Vorbereitungsklasse sitzen. Mit einer Frau habe ich gesprochen, die sich mit ihrem Mann und anderen Gleichgesinnten darum bemüht, dass Kinder in Schulen neben Wissen auch Lebenskompetenzen vermittelt bekommen. Und ich habe eine Frau getroffen, deren Lebensgeschichte perfekt zum Thema passt, denn sie ist neugierig und hat mit 60 die Leidenschaft für orientalischen Tanz entdeckt. Natürlich habe ich auch Live-Gäste eingeladen, eine Frau, die an der Uni die Weiterbildung organisiert, einen Senior, der davon profitiert und einen erfahrenen Volkshochschulmann. Ich stelle sie Ihnen vor und dann sprechen wir über die Lust am Lernen bis ins hohe Alter. Bei mir im Studio sind Yvonne Weigert, sie ist die Leiterin der wissenschaftlichen Weiterbildung an der Universität Leipzig. Hallo, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Mit ihr zusammen ist Eberhard Stille-Munkes, weil er ist einer, der davon profitiert, dass sie das machen, was sie machen, also die Uni das macht, was sie macht. Er ist Student an der Seniorenakademie der Universität Leipzig und wird uns gleich verraten, in welcher Altersklasse er sich bewegt. Aber das heben wir uns noch auf. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und Thilo Fröbel ist bei uns in unserem Dresdner Studio. Wir drei, Frau Weigert, Herr Stille-Munkes und ich in Leipzig, Herr Fröbel, in unserem Studio in Dresden. Er ist an der Volkshochschule Sächsische Schweiz Osterzgebirge e.V., also quasi um die Ecke von Dresden. Schön, dass es geklappt hat. Hallo.
Hallo. Guten Abend.
Und wir wollen über die Lust am Lernen reden. Ich hatte es eingangs schon gesagt, man hat ja ganz schnell immer so negativ Begriffe im Kopf, Bildungsmisere oder Frust oder irgendwas, was nicht funktioniert. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir möchten mal ganz gerne über die schöne Seite des Lernens reden. Und ich frage gleich mal denjenigen unter uns, der wahrscheinlich schon am längsten im Leben lernt, auch wenn ich selber graue Schläfen habe, Herr Stille-Munkes, können das ein bisschen vergleichen, Jahrgänge. In welchem Jahrgang haben Sie das Licht der Welt erblickt?
Ich bin in dem 1949er Jahrgang angesiedelt.
1949? Okay, dann waren Sie schon knapp Teenager, als ich auf die Welt kam. Okay, war Ihre Lernkarriere, hatte die sozusagen ja irgendwelche Wellen? Also war das so, dass Sie gesagt haben, als Kind fand ich Lernen mittelmäßig gut und dann später habe ich es für mich entdeckt? Oder war das für Sie ein geradliniger Weg?
Für mich war das ziemlich ein geradliniger Weg. Ich war von klein auf schon sehr wissbegierig. Und ich habe jetzt mal die Tage nochmal mich mit meiner Vita beschäftigt und gesehen, ich habe durchgehend Weiterbildung betrieben, jeglicher Art, bis zum 45. Lebensjahr.
Okay, ohne die Vita jetzt ganz auszurollen, aber vielleicht so ein paar Stichworte, dass wir so ein bisschen merken, wo sind Sie, also Wissen sammelt, durchmarschiert?
Ich habe ungefähr 15 Jahre Gutachten, Umweltgutachten beruflich gemacht und bin dann später in die Parkierung, das heißt Verwaltung von Parkobjekten, unter anderem auch die Leipziger Messe.
Okay.
Und dort habe ich auch mein Ziel quasi erreicht, was ich beruflich machen wollte. Ich wollte mal Chef sein, wie man so schön sagt. Und bin bei meiner letzten Firma auch in die Unternehmensleitung mit eingestiegen.
Okay, aber davor war irgendwann auch Schulzeit wahrscheinlich.
Ne? Ganz normale Schulzeit.
Studium?
Studium keins. Ich war der älteste von 6 Kindern und da war kein Geld dafür, solche Dinge.
Ist das vielleicht auch so ein Schlüssel, dass man sagt, Bildung war was wert, weil es nicht jeder kriegte zu der Zeit, als Sie?
Also ich habe meine Weiterbildung, also die normale Berufsausbildung, die war natürlich vergütet. Aber alle weiteren Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, also ich habe Elektriker gelernt und habe dann wollte aber von Haus aus immer in die Elektronikbranche. Das war halt in dieser Zeit gerade so am Aufkommen. Ich musste das, ich habe die Meisterschule besucht, musste das aber selbst bezahlen. Also es gab keine Förderung, wie das heute ist. Und so schleppt sich das durch alle Varianten, die ich da durchlaufen habe, schleppt sich das durch.
Also Bildung ist wertvoll. Ja. Hatten Sie mal zwischendurch auch mit der Volkshochschule zu tun? Haben Sie dort auch Kurse mal irgendwann für irgendwas besucht? Nicht? Haben Sie noch was vor sich? Ja. Vielleicht. Weil Thilo Fröbel ist ja bei uns in der Runde. Menschen mit so einer Bildungskarriere, wie sie jetzt Herr Stelle Munkes gesagt hat, also die jetzt dann doch schon ein bisschen länger hier auf der Welt sind, das sind wahrscheinlich einige, die bei der Volkshochschule vorbeischauen, aber längst nicht mehr alle. Ne? Da hat sich auch wahrscheinlich was getan.
Ja, absolut. Also die Zielgruppen der Volkshochschule bei uns im Landkreis, die sind ja von Kindern bis ins hohe Rentenalter. Ne? Und es gab 2020 einen Demografiebericht des Landratsamtes mit der Prognose, bis 2035 ungefähr 32% der Menschen im Landkreis, die über 65 und älter sind. Das heißt, Menschen mit solchen Karrieren oder ähnlichen Karrieren, die sich eventuell weiterbilden lassen möchten oder einfach auch aus Lust an der Freude mit anderen gemeinschaftlich zu lernen, wird steigen. Also so die Zielgruppe wird größer, das freut uns als Volkshochschule. Und wir haben explizit, sag ich mal, für die Gruppe der Senioren als Beispiel eine Mediensprechstunde, die wir anbieten, oder Rücken fit, Rücken Muskulatur stärken als ein Beispiel, oder Aquafit etc. Also so, wir haben die Zielgruppe immer auf dem Schirm, weil sie eben auch so groß ist, nicht nur wahrscheinlich bei uns im Landkreis. Genau, und versuchen bei der Zielgruppe durch persönliche Gespräche, durch Feedbackbogen zu erfragen, was für Bedürfnisse und Bedarfe sie konkret haben und diese dann umzusetzen in konkreten Angeboten.
Ja, also diese Medienschulung heißt jetzt in dem Fall aber wahrscheinlich Umgang mit Technik und mit Angeboten, die es auf der digitalen Welt gibt. Ist das gemeint, oder?
Genau, nicht Smartphone, Umgang mit Smartphone.
Nicht mehr Fernseher an- und ausschalten, das kriegt man mittlerweile hin. Aber ich habe jetzt eben so das Bild gehabt, dass man, also wenn man rückenfit machen will, das Handy in die Hand kriegt und dabei gleich ein kleines bisschen ein paar Sit-Ups macht. Bloß bitte nicht mit zum Aqua-Jogging das Handy mit rein, nicht jedes verträgt es. Danke erstmal für den Moment und ich würde jetzt mal rüberschwenken zu Frau Weigert. Jetzt sind wir wieder dort, wo Herr Stille-Munkes sich jetzt im Alter nochmal Wissen reinholt. Und Ihre Zielgruppe, ich hatte Sie ja vorgestellt als die wissenschaftliche Leiterin der wissenschaftlichen Weiterbildung der Universität Leipzig. Das heißt, dieses Segment, was wir uns jetzt anschauen, sprich die Seniorenakademie und Ähnliches, ist nur ein Teil. Sie kümmern sich um mehr wahrscheinlich.
Ja, das ist richtig. Es ist ein Teil der wissenschaftlichen Weiterbildung, aber mit Blick auf die Zahl der Teilnehmenden kein unbedeutender an der Universität Leipzig. Zur wissenschaftlichen Weiterbildung gehören all die Zielgruppen, die während der Berufszeit sich weiterqualifizieren möchten, die schon einen ersten akademischen Abschluss haben, weiterbildend studieren möchten, aber auch Gäste. Das sind auch Studierende anderer Hochschulen, Gasthörer bei uns an der Universität. Und zu diesen Gasthörern zählen eben auch die Seniorenstudierenden. Das sind Gäste in unseren Vorlesungen an der Universität. Das heißt, die Universität Leipzig, die versteht sich als einen Ort, der offen ist für Interessierte. Wir haben Räume geschaffen für Gäste, die Gasthörerschaft, das Seniorenstudium, es gibt das Kolleg, welches ist, Sie haben gesagt, das Seniorenkolleg, Senioren, so bezeichnen wir es schon lange nicht mehr, denn wir haben das Kolleg weiterentwickelt, weil wir so viele Nachfragen hatten von Interessierten, die gesagt haben, ich bin noch keine 65, darf ich trotzdem kommen? Und wir haben gesagt, selbstverständlich, die Universität ist tatsächlich ein offener Bildungsort, barrierearm. Kommen Sie gerne donnerstags in den größten Hörsaal der Universität und hören Sie in jeder Woche immer donnerstags sich ein anderes wissenschaftliches Fachgebiet an. Und darüber hinaus haben wir ein neues Programm dann schaffen müssen, auch aus den Reihen der Senioren herausgedacht, die gesagt haben, für uns spielt diese Semesterzeit gar keine Rolle. Wir würden gerne auch in der semesterfreien Zeit uns weiterbilden.
So eine Sommerakademie oder was in der Art.
Genau, bei uns ist es im Winter die Ringvorlesung, die ergänzt das Ganze noch. Das heißt, wir haben im Semesterzyklus für die Zielgruppe ältere Angebote, aber eben auch in der semesterfreien Zeit ein gesondertes Angebot geschaffen. Und das ist so unser Profil der Senioren. Akademie. Und darüber hinaus gibt es sehr viele weitere Interessierte, die an der Universität Leipzig sich weiterbilden.
Ja, jetzt haben wir den Fächer ziemlich weit aufgemacht. Das heißt, wir können jetzt gar nicht so genau mit Zahlen wahrscheinlich hantieren, weil das immer ganz unterschiedlich ist. Aber wenn wir jetzt mal so das, was ich im Kopf hatte, nämlich mit diesem Bereich der Senioren hauptsächlich sehen, können Sie es ungefähr abschätzen, wie viel da kommen?
Ja, doch, das kann ich auch ziemlich genau sagen. Es gibt auch eine Geschichte dazu. Historisch bis 2019 hatten wir über 4000 pro Kalenderjahr Teilnehmende in unseren Programmen. Es gab einen starken Einbruch, Corona-bedingt. Es ist die vulnerable Zielgruppe gewesen. Das haben auch wir für uns feststellen müssen. Aber wir haben ununterbrochen weiterhin Bildungsangebote offeriert. Mein Team hat die Arme hochgekrempelt und hat sofort auf digitale Bildungsangebote umschwenken können. Und das sagte ja jetzt gerade der Herr Fröbel, sie befähigt, auch digital zu lernen. Das ist ein großer Schritt und großer Dank auch nochmal an mein Team. Und wir haben es geschafft, immer auch diesen offenen Bildungsort Universität in dieser Zeit mit aufrechtzuerhalten. Aber ganz konsequent sind unsere Teilnehmer zurückgegangen. Und nun sind wir wieder bei 3000 Teilnehmenden pro Kalenderjahr ungefähr, müssen sich das vorstellen, gelandet.
Und heißt das dann, es sind einfach so viele nicht mehr da oder ist das jetzt ein komplett neues Team, was da quasi in den Hörsaal gekommen ist und die Ohren aufstellt?
Beides. Viele haben sich ja auch neu orientiert. Man war zurückgeworfen auf sich selbst und man musste neu schauen, was gefällt mir noch, wenn die Universität Leipzig in Präsenz, weil mir das in Präsenz überwiegend gefiel, nicht mehr mein Bildungsort sein kann. Das ging einfach nicht mehr. Und haben sich neu in Vereinen organisiert, sind im Gartenverein zum Tanzen gegangen und so weiter. Das heißt, ja, es gibt Wiederkehrer, aber der überwiegende Teil ist wieder neu dazugekommen. Und dazu müssen wir auch sagen, Seniorenarbeit bedeutet auch, dass unsere Zielgruppe aus nachher persönlichen Gründen nicht mehr kommen kann. Altersbedingt, gesundheitsbedingt oder weil sie selbst gepflegt werden oder pflegen. Und das heißt, wir wissen das, dass wir immer wieder neue Teilnehmer haben, aber wir wissen auch, dass wir 80% unserer Teilnehmer als Wiederkehrer begrüßen und in jedem Jahr ungefähr 20% neu hinzukommen. Also eine ganz spannende Sache, die wir da haben.
Okay, dann frage ich gleich mal den Teilnehmenden. Angela Munkes, wie war es bei Ihnen? Haben Sie dann zwischendurch diese digitalen Angebote für sich auch entdeckt oder haben Sie dann gesagt, nö, dann komme ich erst wieder, wenn die Türen wieder aufgehen können?
Also ich bin da, glaube ich, ein wenig eine Ausnahme. Ich bin beruflich immer stark an der Technik angesiedelt gewesen. Das heißt, ich habe die Entwicklung des PCs von Anfang an miterlebt und aus diesem Grund war mir das alles nicht fremd und ich konnte da nahtlos mich auch online bewegen. Also
okay, aber jetzt wieder mit Leuten ist schön. Und merken Sie das jetzt auch, das, was eben Frau Weigert sagte, dass man eben dieses Seniorenkolleg jetzt wirklich geöffnet hat, gesagt, das ist das für die alle, die interessiert sind, aber nicht direkt in der Standardstudienrichtung eingeschrieben sind, dass Sie merken, das ist jetzt ein bunterer Haufen und auch von der Generation her unterschiedlich als früher vielleicht?
Die Leute sind etwas jünger geworden. Zwar unwesentlich in den Fachgebieten, wo ich mich bewege, ist das zwar unwesentlich, aber man merkt schon, dass da keine 70- und 80-Jährigen sitzen, sondern das sind unter Umständen auch schon welche, die gerade so kurz vor der Rente stehen oder halt die Rente begonnen haben.
Welche Fachrichtung nur ganz kurz, damit wir wieder noch so ein paar.
Also ich habe mich für die Fachrichtung Psychologie entschieden.
Okay. Gut, dann muss ich jetzt aufpassen, was ich sage in Zukunft und wie ich dabei gucke. Alles klar. Manchmal muss es erst schmerzen, bevor man was ändert. Das hat die Leipzigerin Erika Koch erlebt. Und die hat sie nämlich für sich etwas entdeckt, wo man dann sagt, ja, das macht man vielleicht als Teenager, als junge Frau, nämlich eine bestimmte Art zu tanzen. Und ich habe sie getroffen, weil persönlich bekannt. In unserer Gemeinde gibt sie einen Kurs, aber das wird sie uns alles selber erzählen. Interessant war eben, dass sie nicht in jungen Jahren angefangen hat mit diesem Tanz, sondern...
Mein Name ist Erika Koch. Ich bin 81 Jahre alt und gebe orientalischen Unterricht, Bauchtanz im Volksmund genannt.
Und jetzt ist es ja etwas, wo man sagt, Sie sind 81, Sie machen das wahrscheinlich schon 60, 70 Jahre lang, weil Sie als Kind damit in Berührung kamen, aber das war gar nicht so.
Ja, das war ganz anders. Ich bin 60 Jahre alt gewesen. Mir ging es gesundheitlich nicht so gut und da habe ich mir gedacht, ich muss irgendwas verändern. Ich habe mich sportlich betätigt und habe angefangen, auf Anraten der Physiotherapeutin, gehen Sie doch mal zum Bauchtanz. Und das habe ich gemacht. Man hat über die Volkshochschule einen Kurs angeboten und ich habe teilgenommen und das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich bin natürlich die Älteste gewesen in der Gruppe, störte mich aber nicht. Ich habe zu Hause getanzt, ich habe die Übungen geübt. Und nach kurzer Zeit klappt alles schon so gut, dass selbst in der Familie und im Bekanntenkreis habe ich einfach getanzt, wenn Geburtstage oder andere Feiern waren. Und einmal war ein Moderator, der mich beim Tanzen gesehen hat und der hat mich gefragt, ob ich denn mal an einer Talenteshow mitmachen würde. Goldener Herbst 50 plus. Und da habe ich gesagt, ja, ich bin ja immer für alles Neue offen. Und ich bin Grand Prix-Siegerin deutschlandweit geworden. Und es war ein Erfolg nach dem anderen. Die Volkshochschule hat mich gebeten, Unterricht zu geben im orientalischen Tanz. Auch das Fernsehen. Ich war bei der Franziska Rubin in der Sendung Hauptsache gesund. Und auch im SWR. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und das ging auch so weiter. Ich hatte dann mittlerweile 3 Tanzgruppen, die ich unterrichtet habe. Ja, so ging das eigentlich weiter mit der Unterbrechung Corona. Als wir wieder tanzen durften, habe ich nur noch eine Gruppe dann gehabt. Und diese Gruppe habe ich bis heute noch und ich bin dankbar, dass ich diese Gruppe habe. Sie gibt mir so viel Kraft und Freude. Und ich glaube, das ist auch eine Gegenseitigkeit. Auch die Gruppe ist froh, dass sie mich hat.
Jetzt haben Sie da relativ schnell so einen ganz großen Bogen erzählt. Wie war denn für Sie so dieser Moment, als Sie von der Lernenden in dieses Lehren übergegangen sind? Hat das nochmal was mit Ihnen gemacht? Haben Sie da Dinge nochmal ganz anders gesehen? Also auch gerade diesen orientalischen Tanz nochmal anders wertgeschätzt, weil Sie was weitergeben konnten?
Ja, auf jeden Fall. Erstmal ist mein Selbstbewusstsein gestiegen, weil ich ja nur doch Verantwortung hatte für die Gruppen. Und das Unterrichten hat mir insofern Spaß gemacht. Was ich gelernt habe, wollte ich eben gerne weitergeben. Für mich war es der Vorteil nicht, dass ich jetzt den Spaß am Tanzen hatte. Meine Schmerzen, meine ganzen Beschwerden, die ich hatte, waren dann durch das Tanzen alle weg gewesen. Ich hatte dann gar keine Beschwerden mehr. Und das war für mich sehr, sehr wichtig. Bewegung ist ganz, ganz wichtig und natürlich Ernährung. Und das Allerwichtigste für mich ist das Tanzen.
Und welche Rolle spielt jetzt Neugier in dieser Reihenfolge, die Sie genannt haben? Gehört das nicht auch dazu?
Ja, Neugier auf jeden Fall. Das ist für mich sowieso immer, ich bin immer im Leben neugierig gewesen. Und vor allem das Wichtigste, sage ich, ist der soziale Kontakt. Der ist ja nun doch durch die Gruppen, die ich hatte, nachher dann nur eine Gruppe, ist dieser soziale Kontakt geblieben. Aber nicht nur, dass ich die Gruppe unterrichtet habe. Ich habe mich mit vielen Freundinnen getroffen. Ich habe einmal im Monat am Gedächtnistraining teilgenommen. Also immer wieder gab es was Neues, außer dem Tanzen, was ich dann gemacht habe.
Und wenn Sie jetzt jemanden in Ihrem Alter treffen und die sagen, ah, ich überlege immer noch, sollte ich vielleicht doch nochmal zu tanzen anfangen oder lieber Kreuzworträtsel machen, was würden Sie denn da sagen?
Ich würde sagen, beides ist wichtig. Ich habe ja 13 Jahre Alternsforschung an der Uni gemacht, als ich noch berufstätig war. Und da haben wir uns sehr mit dem Altern beschäftigt, dass soziale Kontakte wichtig sind. Aber das Gedächtnis muss angeregt werden. Das wird auch durch das Tanzen angeregt. Man muss sich ja merken, die Tänze. Und das regt unsere grauen Zellen an. Wenn wir tanzen, dann ist es auch gut, die Balance. Wir lernen durch das Tanzen, Balance zu halten. Und das ist im Alter ganz wichtig, die Bewegung, Balance halten und auch Gedächtnis.
Wenn wir jetzt sehen, 81 sind Sie jetzt, und wenn Sie für sich das sich wünschen könnten, würden Sie bis 90 weitermachen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin fit und ich sehe keinen Grund, aufzuhören mit Sport und mit Tanzen und auch mit Kreuzworträtsel machen und Sudoku. Und vor allem, was ganz wichtig ist, ich habe einen großen Freundeskreis, einfach immer mal treffen. Und wenn es nur zum Kaffee trinken ist, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man diese sozialen Kontakte pflegt.
Man hört dem Gespräch ein bisschen an, dass wir im Tanzsaal noch saßen, also man hat ein bisschen diesen Hall drauf. Ja, und jetzt weiß ich ja von Frau Weigert, dass Sie jetzt nicht nur die Koordinatorin an der Uni sind, sondern Sie sind auch von Profession her so, dass Sie sagen, im Alter was lernen, da kenne ich mich aus. Können Sie mal kurz sagen, was Sie eigentlich so beruflich ursprünglich mal sind oder studiert haben?
Also ich habe studiert. Das erste Studium ist ein Magisterstudium. Das setzte sich zusammen aus der Betriebspädagogik, Psychologie und BWL. Mhm. Und meine allererste Hausarbeit war eigentlich schon Wegweiser hierher. Ich habe an der Otto-von-Guericke-Universität über die Bildung Älterer geschrieben.
An Magdeburg.
Mhm. In Magdeburg. Und später, als ich fertig war mit meinem ersten Abschluss, habe ich mich nochmal auch weitergebildet. Ich habe auch weiterbildend studiert und habe den Master in Erwachsenenbildung nochmal kombiniert und nochmal hinzugenommen. Und das ist sozusagen meine Profession, aus der ich dann komme.
Ich habe das jetzt deshalb abgefragt, weil Sie, glaube ich, eben bei dem Gespräch mit Frau Koch so ein bisschen zuhören konnten. Ich glaube, die Frau macht viel richtig, ne?
Ja, tatsächlich. In Bewegung bleiben. Aber das, was ich wirklich für mich nochmal resümierte, ist das, was ich auch immer gerne sage, warum ist die Universität auch ein wichtiger Ort zum Beispiel für Bildung? Es ist per se ein Bildungshaus, ein Bildungsort. Aber warum ist eben auch für die Gesellschaft so wichtig? Weil das Thema Persönlichkeitsentwicklung da ein elementares Element ist. Was macht es für den Einzelnen? Es sind die sozialen Räume, es ist das Vernetzen, es ist der Punkt Inklusion. Das klingt jetzt sehr akademisch, Inklusion, was ist das? Aber Exklusion bedeutet eben genau im Alter
ausgeschlossen sein,
nicht mehr dazugehören und über Bildung soziale Räume wieder zu erschließen, sich zu vernetzen, zu begegnen. Allein die Vorstellung, ich gehe in einen Hörsaal und es fühlt sich nicht fremd an der Uni Leipzig, in einen Hörsaal mit jungen Studierenden, das ist für uns normal. Also ich gebe Ihnen meine Zahl, in diesem kommenden Wintersemester werden wir knapp 250 Veranstaltungen öffnen. Das machen die Lehrenden von sich aus als ersten Schritt. Und dann können unsere Teilnehmenden hinzukommen. Das heißt, diese Heterogenität, diese Vielfalt ist normal und diese Lebendigkeit kommt über dieses Element in der Mitte, Bildung. Und ich habe jetzt bloß gerne zugehört, weil es wirklich viel Freude machte zu sehen, dass sie ihre Selbstständigkeit erhielt, dass sie Selbstwirksamkeit erlebte. Also alles Dinge, die meine geistige und körperliche Vitalität erhalten und auch fördern.
Genau. Ich hätte sie übrigens gerne eingeladen, aber sie ist im Moment gerade auf Reisen, um sich wieder noch ein paar Eindrücke
ist
zu schaffen.
Zu trauen.
Genau. Herr Stelle Munke, es ist so grob ungefähr, so in etwa Ihre Altersklasse. So ähnliche Leute kennen Sie hoffentlich auch?
Ja.
Und kennen Sie mehr solche aktiven Menschen? Oder das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, wem man sich zuwendet. Oder müssen Sie so ein bisschen als derjenige manchmal auch werben und ziehen, dass sich andere in Ihrem Umfeld auch mal so ein bisschen bewegen und was Neues ausprobieren?
Also mein Anliegen ist eigentlich immer wieder, ganz gleich, wo ich mich aufhalte oder bei Veranstaltungen zum Beispiel, immer wieder Werbung zu machen für dieses Format, weil die Welt verändert sich und man muss einfach, wie man so schön sagt, am Ball bleiben. Hm. Und wenn ich mich nicht geistig betätige, geht es irgendwann, verlasse ich diese Geschichte, sage ich, und ich bleibe auf der Strecke. Also das fördert einen auch wirklich soziale Kontakte zu pflegen, ganz klar. Aber es bereichert auch der Umgang mit den jungen Leuten. Man ist ja auch mit den Studenten im Gespräch und auch mit den Professoren. Während der Vorlesung ist man in regen Austausch. Also man wird als Senior richtig mit eingebunden, wie ein ganz normaler Student. Und das macht das spannend.
Gibt es auch sowas wie einen Generationenkonflikt, dass sie manchmal ist es ja so in der Gesellschaft, dass man sagt, ach komm, das habe ich schon in drei Schleifen erlebt und ihr redet euch gerade wieder die Köpfe heiß über etwas, was nichts wird. Also ist das so, dass sie manchmal auch so ein bisschen altersweise, altersmilde oder auch mal ein bisschen altersgarstig mit dazwischen gehen müssen in der Diskussion? Oder ist das so, dass sie sagen, nee, ich bin nur derjenige, der das Wissen aufsaugt?
Also ich bin eigentlich eher so der diplomatische Typ.
Okay.
Weil...
Aber gibt es diese Gespräche, das meine ich? Also,
die dass man Gespräche gibt es auf jeden Fall.
Ich habe eine andere Meinung, weil ich habe einen anderen Erfahrungsschatz.
Aber ich habe nicht dieses schullehrerhafte Gebaren an mir.
Mhm. Gut, dann würde ich noch eine Frage Ihnen stellen, bevor ich dann Thilo Fröbel mal frage. Das schließt mich so ein bisschen an. Wenn wir Universität hören, Hochschule, dann hat man immer gleich dieses High-Level-Denken so ein bisschen, so was Elitäres. Und da kommen ja nur Leute, die mindestens einen Doktortitel in der Hosentasche haben. Ist das so oder treffen Sie dort ganz unterschiedliche Menschen?
Ich treffe dort alle unterschiedlichen Menschen, die es nur eigentlich so gibt. Also Leipzig, ich bin jetzt im 7. Jahr in Leipzig und ich habe so viel Bekanntschaften jetzt hier durch die Universität gewonnen. Also das Umfeld hat sich sehr erweitert. Mhm. Und wenn man durch die Stadt geht, die Universität ist ja überall in der Stadt angesiedelt. Und auch wenn man sich dann auf dem Campus bewegt und sich nicht irgendwo nur in die Ecke stellt, sondern wie ich mich auch mal dazu setze und mich an den Gesprächen beteiligen, dann ist das für mich was ganz Tolles.
Ja. Thilo Fröbel als Vertreter der Volkshochschulen, jetzt mal so generell. Ich hatte rundherum mal so ein bisschen gefragt im Sachsenland, wer von der Volkshochschule gern kommen möchte. Die treffen sich irgendwie gerade heute alle so, die Entscheidungsträger. Und deswegen bin ich froh, dass ein Vertreter sagt, ich komme aber trotzdem hier ins Radio und zu Dienstags direkt. Wenn ich jetzt eben so ein bisschen ketzerisch gefragt habe, ist da so ein elitärer Zirkel an der Uni, dann würde man ja genauso ketzerisch sagen können, und an der Volkshochschule sind die anderen. Aber ich glaube, das ist auch nicht so, ne?
Nein, absolut nicht. Also die Zielgruppe ist sehr heterogen in Bezug auf Erfahrung, auf Abschlüsse, auf Lernen wollen. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz, also auch wir bieten orientalischen Tanz an.
Gut, das wäre meine nächste Frage
als Standardprogramm. Und da ist mir noch mal ganz wichtig halt, dass wir als Volkshochschule für den gesamten Landkreis nicht nur in unseren Geschäftsstellen oder unseren Lernorten aktiv sind, sondern uns auch Kooperationspartner suchen, wo wir entweder Räume anmieten können, um tatsächlich halt auch die Senioren zu erreichen und ihnen etwas vor Ort anzubieten, ne? Wenn sie zum Beispiel in der Mobilität eingeschränkt sind. Der öffentliche Nahverkehr ist ja nicht so gut verbreitet im ländlichen Raum. Das ist mir nochmal wichtig. Dann würde ich auch gerne den Punkt von der Frau Weigert, Selbstwirksamkeit, der Lernort oder die Lernräume, die wir anbieten, bieten auch soziale Interaktion an, dass man miteinander ins Gespräch kommt, dass man miteinander voneinander lernen kann, dass man aktive Parts hat, also dass man Workshop-Charakter hat, also dass das nicht nur eine Einwegveranstaltung ist, sondern wirklich halt ein Miteinander, sowohl mit den Dozenten als auch mit den anderen. Und das verstärkt nochmal die soziale Komponente.
Ja, das sind bestimmt auch Pausengespräche ganz wichtig, könnte ich mir vorstellen, wenn gerade die Vorlesung mal nicht ist. Herr Stille Munkes, bei Ihnen auch? So auf dem Campus mal quatschen?
Richtig.
Weil ich kenne das, die Bauchtanzlehrerin ist ja deswegen zum Beispiel in der Sendung, weil meine Frau tatsächlich in diesem Kurs ist und auch da die Frauen ganz, ganz unterschiedliche Biografien haben und ganz unterschiedliche Menschen sich da treffen, aber irgendwie wieder eins sind an dieser Stelle. Und das ist ja dann auch so ein schönes Erlebnis, dass man da so ein gemeinsames Ziel hat, gemeinsame Dinge bewegt. Und Thilo Fröbel wird mir recht geben, der Bauchtanz ist jetzt nicht bloß irgendwie, weil es exotisch klingt und ach, da hat man noch was, was im Programm steht, sondern das hat ja auch Vorteile, gerade weil diese Bewegungsabläufe, dieses Lernen von den Schritten und dann aber eben auch gerade noch diese Art der Bewegung sowohl Gesundheit als auch ein bisschen den Geist fördern. Ne?
Absolut.
Gut, dann weiß ich, dass Rebecca Haukwitz aus der Dienstags-Direktredaktion bei uns ist und mal zusammenfasst, was so in diesem ersten Step unserer Gesprächsrunde hier vielleicht an den verschiedenen Quellen angekommen ist. Wir haben ja die E-Mail-Variante dienstagsdirekt@mdr.de oder wir haben die Möglichkeit, übers Formular auf www.sachsenradio.de uns zu schreiben. Wir haben das Telefon, wir haben die MDR Sachsen-App. Rebecca, was gab es bis jetzt an Meldungen?
Es haben sich ganz viele Hörer bei mir gemeldet, die einfach erzählt haben, was sie so gelernt haben jetzt im Alter oder auch gerne noch lernen möchten.
Erzähl mal.
Nanette aus Leipzig zum Beispiel hat geschrieben, sie hat Gebärdensprache erlernt und das hat ihr wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und außerdem gibt es in einem Baumarkt bei ihr in Leipzig so Handwerkerkurse extra für Frauen und da geht sie auch gern hin, das macht immer Spaß. Und sie hat auch auf die Frage geantwortet, was sie eben noch gern lernen möchte. Da hatte sie gleich ganz, ganz viele Antworten. Ein Instrument spielen, singen, töpfern an der Töpferscheibe und Silberschmieden. Also ganz, ganz viele Interessen sind da noch offen und hoffentlich noch ganz viel Zeit, das zu machen. Und ich hatte auch schon ein paar Hörer am Telefon, die mir ihre Geschichten erzählt haben. Diesen Herrn hier zum Beispiel.
Guten Abend. Ich wollte mal kurz was zu dem Thema erzählen. Ich bin der Herr Musch aus Nostitz bei Weißenberg. Und ich habe mich jetzt noch entschieden, den Pilzsachverständigen zu machen. Ich habe vorher in drei Schichten gearbeitet, habe Haus und Grundstück aktiv bei der Feuerwehr. Da hat die Zeit dafür nie ausgereicht. Ich interessiere mich schon von Kindheit an für Pilze und habe mir auch demzufolge schon eine große Artenkenntnis angeeignet. Und jetzt möchte ich noch drei Seminare besuchen und kann dann die Prüfung ablegen zum Pilzsachverständigen.
Cool.
Oder? Mhm. Also man kann im Alter auch einfach nochmal alte Interessen nachverfolgen.
Mhm. Das ist auch eine gute Geschichte. Herr Stille-Munkes, ist das bei Ihnen auch so, dass Sie jetzt diese Psychologie, haben Sie gesagt, ist ein Thema, was Sie interessiert? Wahrscheinlich nicht das Einzige, vermute ich mal, so wie Sie gucken. Ist da auch noch was dabei, wo Sie sagen, das hatte ich immer mal vorgehabt, aber es hat einfach durch den Job nicht mehr funktioniert?
Das kann ich für mich eigentlich so nicht sagen.
Nichts Handwerkliches, nicht getöpfert?
Nein. Ich bin ein durch und durch technischer Mensch. Mhm. Und mit der Elektronisierung, sage ich mal, von Gebäuden habe ich mich richtig ausgetobt.
Okay. Das und, heißt, Ihr Haus kennt Sie, wenn Sie kommen?
Ja.
Mhm, okay.
Jetzt nicht mehr, das Haus steht in einer anderen Stadt und
okay.
Ich bin ja jetzt hier in Leipzig. Aber nichtsdestotrotz, ich habe durch Zufall bin ich hier über diese Weiterbildung an der Uni auch in einer Arbeitsgruppe gelandet, die sich mit digitale Projekte gestalten beschäftigt. Und die wollte ich eigentlich unterstützen, musste mich dann dafür wieder mit der herkömmlichen HTML-Programmierung beschäftigen.
Internetseiten bauen.
Hm. Richtig, also das Format ist, glaube ich, in den Anfangs der 2000er Jahre ist das entstanden und da gab es noch keine Bausteine, wie das heute üblich ist. Da musste das richtig von Hand zu Fuß noch zusammengeschrieben werden.
Okay, und das, sowas können Sie noch? Das ist ja manchmal Gold wert, wenn das jetzt jemand hört. Manchmal gibt es ja irgendwie plötzlich Firmen oder Staaten, die sagen, hier, ich habe da noch was und ich komme da nicht mehr ran. Und dann brauchen wir jemanden, der das noch stricken kann. Ich hatte eben mir das eine Handwerkliche noch rausgeschrieben. Da ist wahrscheinlich die Uni nicht der richtige Partner, ne? Weil Handwerkerkurse wird es ja dann nicht geben. Oder gibt es auch welche zum Raketeningenieur, falls Elon Musk jemanden sucht?
Die Palette ist tatsächlich sehr, sehr breit. Wir sind eine Volluniversität, wenn man das so sagen kann. Das heißt, wir haben 14 Fakultäten und aus diesem speist sich das Gesamtprogramm, welches wir als Weiterbildung mit anbieten können.
Also es gibt nichts, wo man sagt, das geht hier nichts anderes.
Es gibt schon und die Gasthörerschaft, die leitet sich nur aus einem Grundgedanken ab, nämlich haben wir noch die Kapazität. Ja. Das ist das einzige Entscheidungskriterium. Und da müssen wir schauen, dass in der Humanmedizin dürfen sie nicht mitoperieren, bei den Veterinärmedizinern dürfen sie nicht am Pferd mitwirken. Das heißt, es gibt schon bestimmte Fachbereiche, da ist es nicht möglich, Gast zu sein.
Jetzt haben wir schon festgestellt, Herr Stille-Munkes möchte nicht zum Baumarktkurs. Er macht lieber die Internetseite, die das Ganze dann startet. Frage noch ganz kurz an Thilo Fröbel. Da in den Volkshochschulen generell ist ja, glaube ich, das Spektrum sehr weit zwischen was kann ich mit der Hand machen, was kann ich mit dem Kopf machen und wo kann ich den ganzen Körper einsetzen?
Ja, natürlich. Also wir haben handwerkliche Kurse wie Tischlein lernen oder so haben wir nicht. Im Angebot ist auch nicht so nachgefragt, aber wir haben Töpferkurse, also so eher was ins Kunsthandwerk geht, ne? Also wo man Kreativität, Kunst, Kultur mit ein bisschen Handwerk zusammen vermischen kann.
Wunderbar. Ja. Aber wenn jemand unbedingt Schnitzen lernen will und einen Ortswechsel anstrebt, ich weiß, dass es in Thüringen zum Beispiel an der Volkshochschule sowas gibt, weil da mein Schwiegervater mitmacht mit über 80. Und das ist natürlich auch eine tolle Geschichte, wo man manchmal eben auch diese Kindheitsfertigkeiten, die man sich mal irgendwann angeeignet hatte und die dann übers Leben versickert sind, dann wieder nach vorne holen kann. Wir haben ja vorhin schon gelernt, dass zum Beispiel auch die Angebote an der Universität dann eben auch gerne mal in der Zeit gemacht werden, wenn eigentlich Semesterferien sind und wenn die anderen Pause machen. Aber wir wollen trotzdem auch mal auf die Schule schauen, weil Kompetenzen fürs Leben zu vermitteln, das ist ja eigentlich doch eine Aufgabe von Schule und Elternhaus natürlich. Aber man kennt ja auch diesen Spruch, man lernt nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Und dann ist es aber doch so, dass man in der Schule eigentlich mehr so diesen Bildungskanon im Vordergrund hat. Bildungseinrichtungen haben eben jederzeit noch Mittel, manchmal sehr viel mehr zu vermitteln, als im Lehrplan steht. Die das sagt, arbeitet in der GmbH, die sich nennt Das macht Schule, eine gemeinnützige GmbH. Und sie und ihr Ehemann sind da so ein bisschen die Initiatoren der Geschichte. Und natürlich, als ich die Sendung vorbereitet habe, habe ich erstmal geschaut, ob unser Sendetitel, wenn das Schule macht, irgendwo schon vielleicht vergeben ist, dass man sich da nicht doppelt. Und dann bin ich eben auf dieses Projekt gestoßen, Das macht Schule. Und da wollte ich von Dörte Gebert jetzt wissen, was genau das eigentlich ist.
Angefangen hat das mit einer Kampagne, die hieß damals Du bist Deutschland. Da erinnert sich heute kaum noch jemand dran. 2005 Kanzlerwechsel, Merkel-Schröder, ganz miese Stimmung in Deutschland. Und die großen Medien machten eine Kampagne, die hieß Du bist Deutschland und machte jeden in der Bevölkerung darauf aufmerksam, dass es uns allen so geht, wie jeder Einzelne sich engagiert. Und daraufhin fragte sich mein Mann, wie man eigentlich aus so einem Impuls etwas machen kann, dass tatsächlich etwas geschieht. Und dadurch entstand die Idee, dass man bei Kindern und Jugendlichen ansetzen müsste, wenn man gerne möchte, dass ein Impuls sich in die Gesellschaft hineinentwickelt und dass es irgendwie zum Handeln kommt. Daraus entstanden als erstes Klassenraumverschönerungsprojekte. Und wir haben einen großartigen Start gehabt damit, dass ganz viele Lehrkräfte in Deutschland mit ihren Schülerinnen und Schülern in egal welcher Altersgruppe aufgrund unserer Anleitung selber mit den Kindern den Klassenraum renoviert haben. Das heißt, wir haben ihnen sozusagen mit einer Projektmanagement-Vorlage geholfen. Das ist das Modell von Das macht Schule.
Das, was Sie gerade jetzt erzählen, klingt eigentlich so, als hätten Sie es gestern erdacht, weil die Situation so ist, wie sie ist. Ne? Irgendwie hat sich in den 20 Jahren dann nicht so viel getan, was jetzt die Umgebungsfaktoren angeht. Ja. Aber Sie haben natürlich viel erreicht. Vielleicht können Sie uns da mal so ein bisschen mitnehmen, was es schon alles an Aktionen gab nach dieser Klassenraumverschönerung.
Ja, wir haben insgesamt inzwischen ungefähr 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler durch die Teilhabe an solchen Projekten eine Weiterentwicklung ermöglicht. Das geht da vor allem darum, dass sie Selbstwirksamkeitserfahrungen machen. Das ist ja so wichtig, dass man einmal erlebt, dass man selber etwas an Umständen, die einen stören, ändern kann. Das ist dann weitergegangen über zum Beispiel Spendenläufe, weil vielen Schulen auch Geld für kleine Projekte fehlte, die sie gerne realisieren wollen. Dann kamen Klimaschutzprojekte dazu, Ernährungsprojekte. Dann haben wir die Flüchtlingskrise 2016 aufgegriffen, haben besonders was dafür gemacht, wie die Kinder ihre geflüchteten Mitschüler integrieren können. Und in den letzten Jahren haben wir immer mehr gelernt, dass Klimaschutz für viele Kinder so unglaublich wichtig ist und sie so unzufrieden damit sind, dass sie kaum was anderes wissen, was sie tun können, außer mit Fridays for Future auf die Straße gehen. Deshalb haben wir jetzt vermehrt Projekte, bei denen Kinder selber was für Klimaschutz tun können. Die eine Seite ist so ein bisschen erstaunlich. Wir vermitteln gebrauchte Hardware aus Unternehmen an Schulen. Aber was bringt das mit sich? Kinder können erleben, dass was Gebrauchtes, was man irgendwo herbekommt, unter Umständen besser sein kann und dass man es überhaupt kriegen kann, als das, was vielleicht neu gekauft wird. So ist es nämlich. Das ist also ein ganz großer Impuls für Nachhaltigkeit an Schulen. Dann machen wir Projekte, in denen Kinder entweder Elektroschrott oder alte Textilien sammeln und dabei ganz viel über Kreislaufwirtschaft lernen und ihre gesamte Umgebung damit anstecken, weil das Wettbewerbe sind. Zunächst wollen sie gewinnen und dann wollen sie nur noch jeden davon überzeugen, dass er nicht so viel Fast-Fashion-Klamotten kaufen soll und nicht noch ein Handy und noch irgendein Spiel, sondern lieber Gutes weitergeben und Kaputtes vielleicht reparieren. Dafür helfen wir Lehrkräften, diese Projekte in Gang zu bringen.
Tolle Geschichte auf jeden Fall. 7000 Praxisprojekte gibt es jetzt, solange wie es eben Das macht Schule gibt. Und
Sie haben so ein großes Wort genommen und ich hatte dann plötzlich irgendwie im Kopf dieses kleinere Wort, was ist anders als Sie sagten, Selbstwirksamkeit, und die Kinder sind ja dann so ein bisschen, wie man heute Neudeutsch sagt, lost oft.
Ja, haben Sie völlig recht, das ist genau der Punkt, und es ist so fantastisch und unglaublich, wie in solchen Klassengemeinschaften dann der Zusammenhalt wächst, egal was man zu Hause für Bedingungen hat, und wie auch diese Kinder eben erleben können, ey, meine Eltern sagen immer, wir können doch nichts tun, aber hier kann ich was tun. Und das ist einfach cool und toll.
Da spielt ja bestimmt auch dieses andere Wort, das immer wichtig wird, wenn man etwas erreichen will, nämlich Vorbildcharakter, irgendwo Vorbilder finden. Ist das auch so ein Ansatz gewesen, zu sagen, wir wollen eben zeigen, das ist möglich?
Ihre Frage ist ganz toll. Was meinen Sie, warum das macht Schule? Das macht Schule heißt.
Weiß nicht.
Das liegt daran, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne, dass so viel wie möglich von den erfolgreich durchgeführten Projekten auf unserer Website zu sehen sind und andere sich angucken können, ey, wie hat denn eine andere Lehrkraft mit einer siebten Klasse diese Klassenzimmerrenovierung gemacht? Oder was hat denn eine andere Förderklasse erlebt, als sie an einem E-Waste-Race teilgenommen hat? Das findet man auf unserer Webseite, sodass da ganz, ganz viele Vorbilder sind. Und ich sage Ihnen nur, es gibt so fantastische Geschichten und Schüler sind wirklich so großartig. Wenn sie für sich oder für die Umwelt irgendwas bewegen wollen, da kann man richtig drin schwelgen.
Ich bin ja auf Sie gestoßen, weil das macht Schule zu unserem Sendungstitel, wenn das Schule macht, passt. Das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen der Ansatz bei Ihnen, dass Sie sagen, die Kinder müssen eben nicht nur den Bildungskanon in sich aufsaugen, sondern die müssen eben auch Lebensschule in irgendeiner Art und Weise machen. Ist das so eine Richtung, wo Sie sagen, das wollen wir unterstützen, weil das die Bildungsschule nicht kann?
Absolut. Alle fordern doch, alle wünschen sich, es gab Schulleiterumfragen dazu, dass man sich wünscht, dass Kinder in der Schule fürs Leben lernen. Irgendwie ist das auch so unsere alte Vorstellung. Man soll doch einfach aus der Schule rauskommen und dann soll man doch nicht nur wissen, wann irgendein König geboren wurde, sondern man soll doch wissen, wie man ins Leben reinstarten kann. Und das funktioniert eben nicht nur über Wissensaufnahme, sondern manche Sachen muss man einfach erleben. Das ist Erfahrungslernen. Und da haben Schulen einfach viel zu wenig Raum dafür, oftmals keine Ideen, was sie machen könnten. Oder wenn sie eine Idee haben, wissen sie nicht, ob sie ein Konzept haben, nach dem das wirklich funktioniert. Und da gibt's dann bei uns eben jede Menge Spickzettel für kleine und größere Nachhaltigkeitsprojekte, wie man einen Nachhaltigkeitsshop an der Schule aufbaut, wie man einen Kleiderkreisel organisiert, wie man Bienen an der Schule einführt, wie man Quadratgärten auf dem Schulhof bauen kann. Solche kleinen Geschichten helfen einfach dabei, Dinge zu lernen, die man später im Leben wirklich braucht.
Jetzt noch ganz kurz persönlich. Sie bringen schon ein bisschen Lebenserfahrung mit
und richtig.
Sind trotzdem dem Lernen, das hatten Sie mir im Vorgespräch erzählt, nicht abgeneigt, auch persönlich, ne?
Das ist völlig richtig. Mein Mann und ich sind vor 13 Jahren darauf gestoßen, dass man sich nochmal mit dem Sinn des Lebens auf einer anderen Ebene beschäftigen kann und haben angefangen, buddhistische Philosophie zu studieren. Und sind da inzwischen sehr weit fortgeschritten, haben 18 wesentliche Kurse dazu abgeschlossen, auch mit Zertifikaten, sind auch ausgebildete Lehrer in diesem System und bieten tatsächlich selber inzwischen so etwas an. Und das bringt uns unglaublich viel an Lebensfreude, Bewältigungsmechanismen für Schwierigkeiten, die man haben kann. Und man merkt einfach, wenn man noch ständig im Leben lernt, dann hält einen das auch wach und fit.
Tja, soweit mein Gespräch mit Dörte Gebert von Das macht Schule. Und da waren jetzt wieder so ein paar Stichworte dabei. Wir sind ja vorhin schon mal auf Selbstwirksamkeit gekommen, ne? Aus einem anderen Aspekt. Das war es eben da, wenn man im Alter sich noch was Neues drauf schafft, noch was Neues lernt. Und hier war es eben bei den Kleinen, dass man eben auch mitsprechen kann. Und das zweite Wort war Vorbild. Und da würde ich vielleicht mal ganz gern drauf eingehen. Ich frage mal wieder den Elder Statesman in der Runde, Herrn Stille-Munkes. Jahrgang
49
hatten Sie gesagt. Also gibt's jetzt mal, bin ich mal persönlich, gibt's Enkel und so in der eigenen Familie. Sind Sie da ein Vorbild unter dem Motto, der will immer noch alles wissen und den kann ich notfalls auch mal beim Handy oder bei irgendwas anderem fragen?
Ja, die kennen mich als kreativen, ideenreichen Menschen und es gibt auch schon mal Situationen, wo die wo sie nochmal Rückfragen haben oder so.
Mhm. Das macht auch ein bisschen stolz, ne, wenn nicht abgehängt ist. Frag doch mal den Opa, der weiß sowas.
Ja, die sind, also die jüngsten Enkel treten jetzt, also sind zum Teil schon ins Berufsleben eingetreten und die jüngste Enkelin, die wird jetzt in diesem Jahr eintreten. Mhm. Aber es war halt so.
Da kommen ja die Urenkel, die wollen ja auch wieder was wissen.
Ich glaube, das hat noch ein wenig Zeit. Die basteln noch an ihrer Erfolgsgeschichte im Leben. Und ich meine, wir wissen ja, dass das Kinderkriegen erst nach 30 oder 35 Lebensjahren in der Regel heute beginnt.
Okay. Anderes Thema, können wir eine ganze Sendung drüber machen. Aber ja, was ich aber eigentlich wollte, ist dieses Thema Vorbild, einfach mal zu sagen, ich gehe voran und mache irgendwas und nicht nur, ich zeige mit dem Finger, du musst mal. Das ist, glaube ich, eine wichtige Geschichte, dass man einfach vorgeht.
Ja, ich bin so erzogen worden auch. Meine Eltern waren also immer bestrebt, als Vorbild dazustehen. Mhm. Sei es jetzt im privaten Bereich oder wenn man dann in späteren in Jugendjahren mal an die Gaststätte, sag ich mal, gewohnt wurde, zum Essen gehen. Das wurde vorher schon alles zu Hause quasi geübt.
Okay.
Und man konnte das also alles, so schon im Vorhinein sehen und so hat sich das eigentlich auch an mich übertragen. Also ich hätte nie was oder würde nie was tun, was ein schlechtes Beispiel für die Enkelkinder oder generell, also auch für andere Kinder.
Also Sie haben anderen über die Schulter geschaut, um sich auf die Schultern derer zu stellen, wie man immer sagt, wir stehen auf den Schultern von Riesen. Ne? Also das heißt, man muss gucken, was die anderen machen, genau, dem folgen und dann noch was dazugeben wahrscheinlich. Thilo Fröbel, die Volkshochschule ist ja, wenn man so will, ein großer Pool an Menschen, die vorbildlich sind, weil viele derjenigen, die dort lehren, also korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, sind ja jetzt nicht so, dass sie sagen, wir machen das hauptberuflich in erster Linie, weil wir unbedingt dieses Lehrergehen in uns haben, sondern da sind ja, glaube ich, auch ganz, ganz viele Kursleiterinnen und Kursleiter, die eben genau diese Idee haben, ich will Vorbild sein, ich will Leute mitnehmen, wie es uns Freundin Erika Koch ja auch gesagt hat, ich will mein Wissen weitergeben.
Na, wir haben auch einige Beispiele, die ähnlich wie die Frau Koch erst gelernt und dann gelehrt haben, ne? Also so, die vom Lernen zum Lehren gekommen sind an dem Ort der Volkshochschule. Hauptsächlich sind bei uns Honorarkräfte, die Angebote umsetzen. Das teilweise nebenberuflich oder neben dem Studium oder neben der Rente, sage ich mal. Ne? Also sind in dem Sinne auch Vorbild des lebenslangen Lehrens, das ja notwendig ist, wenn man lebenslang lernen möchte. Also so, man braucht ja permanent auch Angebote, wenn man lebenslang lernen möchte.
Ja, außerdem kann ich jetzt mal auch klugscheißen, weil ich auch manchmal lehrend unterwegs bin. Man lernt ja viel besser, wenn man selber lehrt. Man begreift ja Dinge oft erst, wenn man es dann jemandem anderen erklären muss, wenn man es dann durchdringt. Jetzt kam gerade dieses Stichwort Honorarkräfte. Jetzt weiß ich, über Geld redet man in Deutschland aber nicht gern. Man wird, glaube ich, nicht reich, wenn man Kursleiterin oder Kursleiter bei der Volkshochschule ist, oder?
Nein,
wie
das
ist,
wird man nicht.
Wie also ist so ein Durchschnittsstundenlohn, so circa?
Oh, das kann ich Ihnen gar nicht sagen, das weiß ich nicht. Das ist so verankert in der Verwaltung, keine Ahnung.
Machen die anderen.
Und es ist auch so ganz vielfältig bei uns, weil wir haben ja den VHS-Klassik-Bereich, wo Teilnahmegebühren anfallen. Und dann haben wir den Projektbereich, wo wir die Angebote kostenfrei umsetzen können und wo wir andere Fördertöpfe haben, wo wir auch höhere Honorare zahlen können teilweise. Und es soll ja bei den Teilnahmegebühren für die Interessierten, für die Teilnehmenden nicht so hoch ausfallen, ne? Damit eben die gesamten Bevölkerungsschichten auch die Kurse an den Volkshochschulen wahrnehmen können. Ne? Also so dividiert sich das nach unten, dass wir eben auch nicht horrende Stundensätze zahlen können.
Ja, also diese, ich sag jetzt mal, Standardkurse sind dann eher so im Bereich der Aufwandsentschädigung wahrscheinlich angesiedelt. Das ist also jetzt tatsächlich nicht so, dass man da ganz viel, dass man dabei reich wird. Kleiner Transparenzhinweis auch da. Ich hatte ja eben schon gesagt, Frau Koch ist mir vors Mikrofon gelaufen, weil ich sie eben durch eine persönliche Bekanntschaft mal erlebt habe und gesagt habe, diese Frau passt wie die Faust aufs Auge auf unser Thema. Wir beide sind uns auch schon im Vorfeld begegnet, weil ich seit einiger Zeit ein Projekt der Volkshochschule Sächsische Schweiz-Osterzgebirge begleite, wo es um Medienbildung geht, Medienaber richtig, eine Podcast-Reihe. Und das ist auf jeden Fall auch eine schöne Geschichte, finde ich, weil man da diese Skalierbarkeit drin hat. Ne? Wenn man so sieht, wie so ein Bauchtanzkurs, da ist es eben so, da kommt eine bestimmte Anzahl von Menschen, die zahlen ein bestimmtes Geld, aus dem dividiert sich dann letztendlich heraus, was kostet der Raum, was kostet, was man so noch an Nebenkosten hat, was kostet die Kursleiterin. Und dann hat man irgendwie eine Summe. Hier ist es ja so, dass man sagt, wir haben relativ viele Leute, die auf über eine lange Zeit davon partizipieren können. Inwiefern sind solche digitalen Angebote nicht nur aus der Not herausgeboren, sondern auch eine coole Idee?
Na, das liegt einmal in dem Inhalt des Projektes, wo es ja um Medienkompetenz geht, um Informations- und Nachrichtenkompetenz, dass man einfach Wege sucht, wie man nachhaltig digital verankert, das Wissen auch speichern kann, was man zu den einzelnen Themen organisiert. Also so, Sie machen ja da dann immer die Gespräche und Moderation mit dem Experten und es ist dann sozusagen zugänglich über einen langen Zeitraum, zu jeder Zeit, für jeden, der digital dort rankommt.
Ja, manchmal denke, wenn ich es nicht verstehe, dann versteht es dann anderer vielleicht schon, aber nicht unbedingt. Und dann muss der Professor das nochmal anders erklären, der vielleicht gerade gefragt ist. Das ist immer so die Idee dahinter. Aber generell jetzt mal über dieses Projekt hinaus, digitale Formate, vielleicht frage ich es auch gleich mal Frau Weigert mit. Sie hatten es ja auch vorhin gesagt. Erreichen Sie zum Beispiel über Ihre Angebote dann mehr Leute, als in den Hörsaal passen oder zusätzliche Kreise, die Sie vorher gar nicht hatten?
Wir haben eine Zeit lang digital auch unsere Zielgruppe erreichen können. Wir hatten eine Projektstelle, die sich mit der Digitalisierung der Seniorenakademie auseinandergesetzt hat und diese Projektgelder sind leider gestrichen. Mhm. Das betraf alle Universitäten über alle Projekte der Universitäten hinaus. Also auch uns, sodass wir dieses jetzt leider einstellen mussten. Wir befragen einmal unsere Teilnehmenden. Was wünscht ihr euch? Also was ist euch wichtig? Möchtet ihr diesen sozialen Raum in Präsenz erleben. Man darf sich das ja nicht so vorstellen wie in dieser kleinen Gruppe des orientalischen Tanzes, in der man sich jeden Tag sieht und also jedes Mal sieht und kennt und die Hände schütteln kann, sondern im Kolleg sitzen dann mehrere hundert Teilnehmende. Und dann ist natürlich für mich immer wichtig zu wissen, was sind so die subjektiven Wahrnehmungen und was bewegt sie zu uns oder eben auch nicht. Und wir haben dann festhalten können, dass über zwei Drittel aller Teilnehmenden gesagt hat, ausschließlich Präsenz ist das, was wir möchten. Es gab auch Stimmen, die gesagt haben, wir möchten beides. Das heißt aber auch beides inkludiert auch die Präsenz, sodass wir ruhigen Gewissens wieder zur Präsenz übergegangen sind. Wie viele Lehrende auch an der Universität Leipzig im grundständigen Bereich. Also bin ich Gast in einer Vorlesung, gibt es ja noch diesen zweiten großen Raum, in den Lehrende möglicherweise auch livestreamen könnten. Und dieses Livestreamen und zwei Bildungsräume, also zwei Settings zu haben, ist herausfordernd.
Ja, also einmal die nicken und oder Kopfschütteln und dann die man nicht sieht.
Und die man nicht sieht, die vergisst man vielleicht im Zweifel auch. Und das ist eine enorme Herausforderung. Und allem gerecht zu werden, das empfinde ich sowieso immer als große Leistung. Heterogenität im Raum zu haben, internationale Studierende zu haben, die neuesten Forschungsergebnisse zu präsentieren, das ist schon ein dickes Brett. Und ich habe auch verstanden, dass viele gesagt haben, ich möchte wieder konzentriert in Präsenz arbeiten. Das gibt für mich den richtigen Lehrimpuls. Nicht nur, aber überwiegend. Ja. Und es gibt einige Professoren und Lehrende, die dieses weiterhin aufrechterhalten, aber der überwiegende Teil ist wieder in Präsenzlehre übergegangen. Und das erleben wir auch, dieser soziale Raum wird dort gestärkt.
Das haben wir jetzt ja schon mitbekommen. Lernspaß hängt eben auch viel an Menschen. Das ist ja überhaupt einer meiner Lieblingssprüche. Menschen mit Menschen für Menschen ist immer am besten, wenn es so funktioniert. Und ansonsten hätte Herr Stille-Munkes schon nicht so viele Bekannte hier in dieser fremden Stadt. Ich frage Sie jetzt einfach gleich mal, Herr Stille-Munkes, wenn Sie jetzt so viele Bekannte in Leipzig gefunden haben, aufgrund auch dieser Gasthörerschaft an der Universität. Wie sind Sie eigentlich hergekommen? Doch nicht nur deswegen, oder? Weil Sie gewusst haben, das gibt so ein tolles Programm bei Frau Weigert, da muss ich nach Leipzig ziehen dafür.
Nein, ich war, bevor ich zu den Vorlesungen gekommen bin, beruflich hier in Leipzig noch sehr aktiv. Ach so, okay. Also ich habe vergessen, mit 65 aufzuhören.
Das soll ja passieren. Sagen Sie es keinem Politiker, der das gerade...
Und so kam es, dass ich mit 70 aus dem regulären Arbeitsleben ausgeschieden bin, aber trotzdem noch ein Jahr, ein gutes Jahr noch als Berater tätig war. Das heißt, ich habe mich halt immer wieder mal hier in Leipzig aufgehalten. Dann gab es einen privaten, sehr schlimmen Fall für mich. Mhm. Und ja, ich habe dann hier in Leipzig meine jetzige Frau kennengelernt.
Das war jetzt nicht der schlimme Fall.
Nee.
Gut. Ich hatte schon überlegt, Sie kommen heute nicht wieder zu Hause rein, wenn Sie das bringen.
Ja, mhm. Und das hat halt gefunkt hier in Leipzig. Mhm. Und so bin ich dann hier geblieben.
Okay.
Und dann gab es natürlich irgendwann mal Situation, im Sommer, wenn das Wetter schön ist, hat man mit Schrebergarten und diversen Ausflügen eigentlich immer Beschäftigung. Und im Winter, was mache ich im Winter?
Ringvorlesung,
und haben wir genannt. Und meine Frau, die hat mehrere Jahre in Exeter an der Uni gearbeitet und die kannte dort das Format Seniorenstudium.
In Exeter?
Ja.
Das ist England.
England, ja. Ja. Mhm. Und dann hatte ich Spaß, habe ich gesagt, guck doch mal bei der Uni, was es da gibt. Ja. Und so bin ich dahin gekommen.
Und dann tat sich eine Welt auf und mittlerweile mischen Sie in einigen mit. Sie hatten vorhin gesagt, Psychologie ist das, was Sie im Kern im Auge haben, aber ist das das Einzige oder gucken Sie noch woanders mal mit rein, wenn es was angeboten wird?
Also ich habe angefangen mit Energie und Umwelt. Das hat zu meinem früheren Arbeitsleben gepasst, weil ich halt mal wissen wollte, wie der heutige Stand ist in der Umweltmesstechnik. Und weil ich halt viel mit Computern gearbeitet habe, habe ich dann noch zwischendurch mal Informatik gemacht, ein paar Semester, Datenbanksysteme. Aber
und dann ist es die Psychologie geworden.
Dann ist es die Psychologie geworden, ja.
Wenn das die KI hört, dann sagen die, ja, sie wollen die KI. Fragen wir das mal ganz kurz. Also diese ganzen Entwicklungen, die jetzt sind, machen die Ihnen Angst oder finden Sie das spannend?
Ich finde das spannend.
Okay, gut. Dann wollen wir gar nicht weiter in die Tiefe gehen an der Stelle. Was auch noch mal so eine Rolle spielt, ist, glaube ich, diesen nicht bloß den inneren Schweinehund überwinden, dass man irgendetwas tut und sich etwas anschaut und anhört und aufnimmt, sondern eben auch was anbietet. Wir waren ja eben schon so ein bisschen beim Lehren. Auch da ist es ja wahrscheinlich so, vielleicht frage ich das mal Frau Weigert, Sie hatten es vorhin so angedeutet, die meisten Bereiche bieten sowas gerne an oder fühlen die sich manchmal auch von Ihnen belästigt, wenn Sie einfach sagen, wie sieht's denn aus, wir möchten ein paar Gasthörer bei Ihnen mit in die Vorlesung setzen?
Wir fordern keinen auf, wir fragen. Wir fragen nach, wer wäre bereit, im nächsten Wintersemester, zum Beispiel welches jetzt ansteht, seine Veranstaltung für Interessierte zu öffnen. Und dann bekommen wir die Rückmeldung. Das heißt, sie werden uns freiwillig übermittelt und das macht es für uns so leicht und charmant. Und als ich begann, das war 2008 hier in Leipzig, da waren das so 160 Veranstaltungen. Mittlerweile sind wir bei durchschnittlich 260 Veranstaltungen. Das heißt, auch das macht Schule zu sagen, es spricht sich herum, dass es etwas Tolles ist, diese Vielfalt mit im Raum zu haben. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich in der Umweltmesstechnik Herrn Stillemunkes dabei hätte als echten Experten, der meinen Studierenden sozusagen einen Diskursraum mit anbieten kann, wäre das für mich als Professor wahrscheinlich auch etwas Tolles, um zu sagen, hier spricht jemand aus der Praxis zum Beispiel. Also von daher ist das für alle tatsächlich ein Gewinn.
Aus Dienstagsdirekt entsteht ja ein Podcast und ich weiß auch, dass Sie alle digital da unterwegs sind. Dann können Sie das ja schön verteilen und dann werden vielleicht die paar, die bis jetzt noch nicht sich bei Ihnen gemeldet haben, so sagen, ich möchte diesen Kerl möchte ich bei mir dann mal haben, damit wir dann hier so einen Diskursraum haben. Ich frage deswegen, weil dieses Thema Extra Meile ja auch immer eine Rolle spielt. Und als ich über die Sendung nachgedacht habe, fiel mir zufällig noch mal ein Buch in die Hand von jemandem, mit dem wir vor Jahren hier schon mal ein Gespräch geführt haben. Und zwar ist das Jan Kammann. Er ist Lehrer, nicht in Sachsen, sondern in Hamburg an der Europaschule. Und er hat damals 2016 ein Buch geschrieben, das hieß Ein deutsches Klassenzimmer. Und da ging es darum, dass er in einer Willkommensklasse, wie das damals hieß, relativ viele kleine Menschen hatte, von denen er zwar wusste, wo die Länder auf der Karte liegen, weil er Geografielehrer ist, aber er wusste nicht sehr viel über die Länder und hat dann ein Sabbatical gemacht und hat einige dieser Länder der zu ihm gekommenen Kinder im Nachgang besucht, um irgendwie auch mitreden zu können. Und jetzt gibt es einen zweiten Teil sozusagen, ein europäisches Klassenzimmer. Und da ist dieser Begriff Europa an einer Europaschule vielleicht auch gar nicht so weit gedacht, da in den Mittelpunkt gerückt. Und darüber habe ich dann mit ihm gesprochen, was da vielleicht auch so die Unterschiede sind und warum es ihn wieder in die Fremde gezogen hat.
Ein deutsches Klassenzimmer habe ich damals gemacht, weil mich die eigene Neugier so umtrieb und ich dann gedacht habe, ich möchte mal den Schülerinnen und Schülern, die ich dort so kennenlerne und denen Deutschland vermittelt sozusagen, deren Lebenswelten einmal kennenlernen. In Europa war das ein bisschen anders. Dort habe ich mir die Biografien der Schülerinnen meistens angesehen, die zum Teil auch sehr, ja, was soll ich sagen, bedrückend schwierig sind und habe festgestellt, dass das Reisen als solches gar nicht mehr so einfach ist. Für mich sind es immer noch nicht große Schwierigkeiten, aber für viele Schülerinnen und Schüler, die ich habe, sind es sie eben schon. Der Aufhänger für mich war eine Unterrichtsstunde in der 7. Klasse. Und eine Schülerin sagte dann plötzlich, Herr Kammern, Sie müssen unbedingt mal nach Kammern. Und dann stellte sich heraus, dass Kammern ein Ort in der Zentraltürkei ist. Und dort kommt ihre Familie her. Und dort bin ich dann tatsächlich mal hingefahren. Und von der Türkei über Griechenland nach Nordmazedonien, da ist das Kosovo dann nicht weit weg und Serbien. Und das sind eigentlich Staaten oder Länder, die sind nicht weit entfernt von uns. Und trotzdem ist der Zugang zu ihnen für mich ein bisschen beschwerlich. Es ging dann nämlich in diesen Unterrichtsstunden weiter um die Europäische Union irgendwann. Und dann hieß es von Anissa aus Nordmazedonien, ja, das mit der Europäischen Union, das sei denn mehr so Italien, vielleicht Frankreich, Spanien, das sei EU. Wir aber nicht. Mit uns hat das eigentlich nichts zu tun. Und das ist auch so, Nordmazedonien ist ein Land eigentlich mitten in Europa. Da leben 1,8 Millionen Menschen. Das sind ja ungefähr so viele wie in Hamburg. Dieser kleine Staat ist nicht Teil der EU. Und das führt dann zu großen Problemen bei der Reise nach Deutschland oder wieder zurück.
Ich finde es ja aller Ehren wert, dass Sie sagen, ich gehe die Extrameile. Wenn ich hier mal erkläre, warum rede ich denn mit diesem Jan Kammern, der ja in Hamburg Lehrer ist und nicht in Sachsen, dann sage ich, das ist so ein Lehrer, der ist die Extrameile gegangen. Fühlen Sie sich als cooler Lehrer oder wurde Ihnen das schon mal zugeschrieben?
Das müssen andere sagen, ob ich ein cooler Lehrer bin. Was ich mache, ich versuche, dorthin zu gehen, wo ich niemanden kenne. Und das finde ich dann immer ganz interessant, wie Leute auf einen reagieren und wie man selber eben auch hellwach durch die Gegend laufen muss, um bestimmte Informationen zu bekommen. Und es ist ein schönes Gefühl. Und was ich lerne, egal auf welcher Reise, man trifft immer Menschen, die bereit sind, einem zu helfen und irgendwie in die Spur zu finden. Und gerade dieses versuche ich auch Schülerinnen und Schülern weiterzugeben. Aber auch Menschen woanders. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ohne das geht es nicht.
Wir hatten vor gar nicht so langer Zeit eine Sendung zum Thema Reisen und da hieß es so sinngemäß, wenn man heimkehrt, ist man nicht mehr derselbe Mensch, weil man eben die Erfahrung gemacht hat. Ist das für Sie auch so nach diesen Reisen, die Sie jetzt so über die verschiedenen Etappen gemacht haben, dass Sie sagen, ich habe mich da auch verändert und wenn ja, in welche Richtung hat sie es denn verändert?
Ich nehme eigentlich von Reisen immer etwas mit. Oft auch erst Wochen, Monate, manchmal Jahre später sickert das dann ein und ich stelle fest, ja, es hat mich tatsächlich verändert. Also insbesondere in der Begegnung mit Menschen. Was ich zum Beispiel sagen kann, immer in der Türkei, so eine zugewandte Gesprächskultur. Man sitzt dort irgendwo einfach, auch man in ein Gespräch zu kommen mit einem Fremden, auf einen Tee und sich eben darauf einzulassen und Zeit zu nehmen für Menschen. Das habe ich jetzt wieder gelernt. Oder ich habe viele Menschen getroffen, die sich wirklich interessiert, nicht nur zeigten, sondern es auch waren. Und ich weiß, das ist im Alltag oft schwer zu implementieren. Ich habe auch 2 kleine Kinder und der Alltag ist total voll mit Kram. Aber sich mal Zeit zu nehmen für sein Gegenüber, das lerne ich immer wieder, egal wo ich hinfahre. Das ist schön und das möchte ich in mein Leben wieder mit rüberholen.
Wir sprechen im Prinzip die ganze Zeit so neben der Extrameile auch über das Stichwort Perspektivwechsel. War das so etwas, was Sie angestrebt haben oder ist das dann mehr oder weniger dadurch gekommen, weil eben diese Idee von damals Sie so ein bisschen in dieses Gleis gesetzt hat?
Ja, also diesen Perspektivwechsel, der ist ganz wichtig für mich, den brauche ich. Oder habe das Gefühl, dass ich das brauche, um tatsächlich zu begreifen, wieso verhält sich mein Gegenüber jetzt so oder wieder erwarten ganz anders. Der ist tatsächlich oft bedingt eben durch, wo kommt jemand her. Das spielt schon eine Rolle, das kann man nicht ausblenden. Aber dann, wenn man sich so offen begegnet, es gelingt nie vollständig. Aber ich glaube, wenn auch mein Gegenüber die Bereitschaft erkennen lässt, ich setze mich auch mal in seine Rolle rein oder ich versuche, mich ja mal hineinzudenken, wie geht's dem eigentlich, dann ist schon viel getan. Empathie, sage ich immer zu meinen Schülern, das ist irgendwie wichtig. Den Versuch zu unternehmen, sich in das Gegenüber hineinzudenken, ich glaube, dann ist viel geschafft.
Ist an sich schon ein perfektes Schlusswort. Ich hätte trotzdem noch eine Frage. Wir reden jetzt über, so heißen die Bücher, ein deutsches Klassenzimmer, ein europäisches Klassenzimmer. Wie ist es denn mit dem deutschen Lehrerzimmer? Wie gucken denn die Kolleginnen und Kollegen auf das, was sie da tun und dann eben auch öffentlich machen?
Ja, ich betrachte mich immer als Gleicher unter Gleichen und ich möchte auch das, was ich da tue, gar nicht so raushängen lassen. Hier, guck mal hier. Und dass ich jetzt mit Ihnen spreche, das freut mich natürlich immens. Und ich habe in der Vergangenheit immer versucht, damit so ein bisschen hinter Berg zu halten in meinem Alltag als Lehrer, bis dann meine Kolleginnen kamen und sagen, so, jetzt reicht's aber, du machst das gut, wir finden das gut, was du machst. und haben mich dann genötigt, eine Lesung bei uns an der Schule zu machen. Und das war sozusagen so eine Art Coming-out, würde ich es mal nennen. Und seitdem ist meine Rolle dort klar und in Ordnung. Und ich habe dann zu denen gesagt, das ist ja nicht so, ich möchte mich nicht irgendwie hervortun als etwas Besonderes, sondern ich habe das Gefühl, ich muss das tun. Und meine Umgebung, die fordert mich regelrecht dazu heraus, das zu tun. Und die Kids, die kriegen das schon mit, die finden das gut, aber auch nur das Interesse, das schwindet dann. Der Alltag, der holt uns schnell wieder ein. Und ich kann eben auch erzählen. Ich habe immer ganz viele Anekdoten aus ganz vielen Ländern und ich kann auf ganz vielen Sprachen Hallo und guten Tag sagen, aber eben auch nur das. Und kenne mich ganz gut mit der Geografie in vielen Gebieten aus. Und das ist immer schon so ein Door-Opener. Oha, guck mal, mit dem kann man sprechen. Das ist schon schön. Das macht mir großen Spaß und das ist auch Teil meines Lebens. Das stimmt.
Soweit mein Gespräch mit Jan Kammann. Ich finde, es ist ein cooler Lehrer, auch wenn er sagt, nee, dieses Leben will er sich gar nicht anheften, weil er eben doch so diesen Aufwand betreibt und diese Neugierde sich auch erhält. Und dann hatten wir eben diesen Begriff Perspektivwechsel. Frau Weigert, ist das auch so eine Geschichte, weswegen Menschen an die Uni kommen und diese Themen sich annehmen, weil sie sagen, ich will hier mal was aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen, als ich es im Alltag sonst habe?
Ich erlebe das, ich bin dann und wann auch mal Gast, zum Beispiel im Kolleg unserer Donnerstagsreihe, die wir in jedem Semester anbieten. Und es ist immer spannend zu sehen, wir schaffen alle Formate so, dass wir sagen, der Raum für den Diskurs, für den Dialog, der muss geschaffen werden. Ein reines Format für die Vorlesung, das sehen wir in unserem eigenen Programm so nicht vor. Und durch den Diskurs, durch den Dialog sehen Sie das Aufbrechen der Gedankenstrukturen. Sie haben mal Störungen, dass jemand Überzeugungen hatte und jetzt vor aktuelle Forschungsergebnisse gestellt wird und sich damit aktiv in dem Moment im Raum auseinandersetzt und in die Fragen geht. Im Raum entstehen Diskussionen. Und diese Reibung, dieser Dialog zeigt mir dann wirklich, dass der Perspektivwechsel aktiv stattfindet. Der ist da und das ist wirklich etwas Spannendes. Oft wird auch vieles ergänzt. Viel Wissen, also wir haben Experten. Wir sind ein Expertenort, ein Expertenraum, aber es kommen Experten zu uns, so wie Herr Stillemunk ist. Das sind Experten auf ihrem Gebiet oder sie sind Lebensexperten. Und sie ergänzen dieses Wissen dann noch um, also sie knüpfen an und können durch Kombinationen oder eben auch einfach nur durch Ergänzung werden sie bereichert. Das ist schon toll zu sehen, aber auch unsere Lehrenden nehmen übrigens Perspektivwechsel ein. Also zu sagen, vielen Dank für Ihre Perspektive ist ein häufiger Satz, den ich höre. Das heißt, es ist ein gegenseitiges Lehren und Lernen.
Sehr schön. Ich frage mal in die Volkshochschulrichtung, weil da hat man ja das Programm und da unterstellt man dann so ein bisschen, das haben sich jetzt Menschen irgendwo am Schreibtisch ausgedacht und jetzt nehmt es oder nehmt es nicht. Wie ist das? Es ist wahrscheinlich auch ein Irrglaube, ne? Sondern es ist wahrscheinlich auch so, dass da viel mehr im Diskurs und Dialog oder auch Dialogangebote sind.
Genau, also es ist immer im Fluss, also so der Interessierte, der Teilnehmende, der Suchende spiegelt uns Wünsche, Bedarfe, Bedürfnisse wieder, die wir dann aufnehmen. Also das Programm ist fluide. Ne? Es ist nur ein gedrucktes Programm, was wir drucken lassen für jedes halbe Jahr. Und ich sag mal, einen Wunsch oder Bedarf umzusetzen, kann man ja jetzt nicht von jetzt auf gleich, sondern bedarf immer ein gewisser Vorlauf. Also man muss Dozenten, Experten dafür suchen, man muss Räume suchen, man muss gucken, ob die Gelder dafür da sind, etc. Also es ist sozusagen versetzt, fluider. Ne?
Aber das Ohr ist offen und das Auge ist wach, weil ich glaube, wir haben es am Anfang mal so ein bisschen angerissen, wie lange gibt es Volkshochschulen, das weiß ich jetzt gar nicht, müsste ich jetzt die KI fragen, aber schon sehr lange wahrscheinlich. Aber
2018 war 100-jähriges Bestehen.
Ja, dann ist es einfach zu rechnen.
Der deutschen Volkshochschulen, also Volkshochschulen gibt es noch ein bisschen länger.
Ja. Und da hat sich doch wahrscheinlich allein schon in den Jahren, die Sie es begleiten, massiv was verändert, abgesehen jetzt mal von technischen Möglichkeiten, sondern auch was Inhalte angeht, oder?
Na klar, also so, wir haben immer unser Ohr an gesellschaftlichen Entwicklungen. Der Ukraine-Krieg war ja für alle überraschend. Wir haben das sofort da waren die Projektförderungen günstig, konnten das sofort umsetzen in thematischen Angeboten, zum Beispiel Falschinformationen als strategische Kriegsführung, das wir dann auch online umgesetzt haben und durch eine Medienkundig-Reihe initiiert vom SVV, also vom Sächsischen Volkshochschulverband, konnten wir das bundesweit anbieten und hatten dadurch auch guten Zulauf. Also wir gucken auch sozusagen, was können wir zu uns an die Volkshochschule an Themen holen und sie interessant aufbereiten für die Zielgruppe, die wir sowieso erreichen und dabei auch immer sozusagen aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen mit einfließen zu lassen. Also wir haben ja bei uns die Sprach- und Integrationskurse und sind sowieso konfrontiert mit gesellschaftlichen Bewegungen. Mhm.
Klar. Und es gab auch, kann ich mich erinnern, im Bezug immer jeweils vor den Wahlen, glaube ich, auch so Aktionen, ne, wo sich verschiedene Volkshochschulen dann auch oft zusammengetan haben und haben dann eben solche Informationsveranstaltungen gemacht oder Gesprächsangebote erstmal überhaupt gemacht.
Genau, das war das Wahlforum, was stattgefunden hat oder was regelmäßig stattfindet vor den Wahlen, wo im Grunde genommen Resonanzräume, Diskursräume aufgeschlossen werden, indem man Kandidaten moderierend ins Gespräch mit Wählenden bringt.
Und inwiefern ist diese Zusammenarbeit zwischen den Volkshochschulen, weil auch da hat man ja manchmal dieses Gefühl, dass man sagt, das hat jetzt, ich nehme jetzt mal das böse Wort zur Volkshochschule, vielleicht so ein bisschen Mief der kleinen regionalen Ecke, so, das ist nur so für sich. Inwiefern ist aber dieses, wir machen da was zusammen und wir sind untereinander organisiert. Benchmarking, was so ein schöner neuer Begriff ist dafür, also das heißt, wir gucken mal ein bisschen ab, was funktioniert wo gut und ergänzt sich vielleicht auch, inwiefern spielt das immer mehr eine Rolle?
Ja, die Volkshochschulen sind ja, sage ich mal, regional organisiert und wir sind offen für einen Austausch, lernen voneinander, machen kooperative Angebote, wie zum Beispiel medienkundig. Also so, es ist nicht so, dass jeder sein kleines Süppchen gräbt, sondern gerade über das Instrument der Arbeitskreise, die den Bereichen zugeordnet sind, zum Beispiel der Arbeitskreis Gesundheit, trifft sich sowohl im Bundesland Sachsen als auch bundesweit, also so, und da fließen schon positive Erfahrungen oder fließt auch das ein, was nicht funktioniert. Also so, das ist schon ein großes Miteinander und ein Informations- und Erfahrungsaustausch da.
Schön. Jetzt sind wir so auf der organisatorischen Ebene. Jetzt muss man aufpassen, dass wir wieder die Lernlust und den Lernspaß zurückholen. Ist das auch so, dass bestimmte, Sie sagten, glaube ich, vorhin mal, es gibt dann so Feedbackrunden, also so Nachfragen, so was hat gefallen, was fehlt noch eventuell? Ist da dieser Spaßfaktor am Lernen, also diese Lust auf Lernen auch ein wichtiger Punkt?
Absolut. Also so, also manchmal muss er geweckt werden, ne? Also so, wir haben ja mit den Projekten, die wir haben, zum Beispiel Medien aber richtig, ne? Da geht es um Vermittlung von Informations- und Nachrichtenkompetenz. Solche Themen wie Fake News erkennen, all solche Dinge, die verkaufen wir, indem wir Kultur und Bildung miteinander kombinieren. Also wir zeigen einen Film zum Thema und öffnen danach das Gespräch. Also so, man selber muss sich ja auch fragen, habe ich heute Lust, mal wohin zu gehen oder so, ne? Und wenn das kombiniert ist mit ein bisschen Freizeitaktivität, mit Kultur, ist das ein Türöffner, um über schwere Themen ins Gespräch zu kommen und Wissen zu vermitteln.
Und wir haben natürlich die ganze Zeit gefragt, welche Form von Lernen hat Sie mal glücklich oder stolz gemacht oder was würden Sie ganz gerne noch lernen und haben es bisher vielleicht bloß noch nicht angefangen. Und da hat Rebecca Haukwitz aus der Dienstagsdirektredaktion wahrscheinlich ein paar Beispiele eingesammelt über die Zeit.
Genau, ich habe einiges gelesen, zum Beispiel von Sprachkursen, damit man sich am Lieblingsurlaubsort verständigen kann oder auch von Ehrenämtern, die auch nochmal Erfüllung bringen und wo man ja auch immer mal wieder neue Sachen lernt, einfach um da mal zwei Dinge zu nennen. Und Brigitte Werner aus Leipzig hat mich noch angerufen und mir von ihrem Rentenhobby erzählt.
Ich habe mit Eintritt der Rente das Stepptanzen erlernt und das habe ich 12 Jahre gemacht. Es war eine Bereicherung natürlich für das Leben und es fordert natürlich, man muss Musikliebhaber sein und die Koordination für die vielen Stepptanzschritte. Es hat Freude gemacht.
Da habe ich gleich an das Bauchtanzen vorhin gedacht. Ja, genau.
Ich frage gleich mal ganz kurz, ich sag mal jetzt Expertin in der Runde, Frau Weigert, inwiefern ist Tanzen tatsächlich gut fürs Gehirn? Weil man denkt ja immer so, Kreuzworträtsel, Sudoku, solche Sachen muss man machen oder vielleicht die Quizshow mitmachen. Warum ist sowas eben gerade auch gut?
Ja, das hat natürlich alles mit unserem Gehirn ein bisschen zu tun. Wir sind gut verschaltet, so wie wir funktionieren und wir fördern uns selbst heraus, wenn wir motorisch uns neu und zwar völlig ungewohnt bewegen. Also allein, wie Sie die Arme jetzt verschränken und jetzt machen Sie das einfach nur spontan mal andersrum.
Das ist immer das, was da, so schwierig
genau,
ist.
Genau,
ne?
Und das, wenn das schon schwierig ist, empfehle ich Ihnen dann mit Ihrer Frau gemeinsam zum orientalischen Tanz zu gehen.
Okay.
Das macht ganz viel mit Ihrem Gehirn. Die Synapsen dürfen sich nochmal neu verschalten.
Okay, also Also ist auch dieses Rumlaufen, während man was lernt, nicht blöd, sondern eigentlich genau richtig.
Das ist genau richtig. Da fließen die Gedanken in genau der richtigen Geschwindigkeit. Wenn sie gehen, haben sie die richtige Geschwindigkeit, um, sie merken es vielleicht, wenn sie spazieren gehen, um in Ruhe mal nachdenken zu können.
Okay.
Oder auch mal nicht nachzudenken, aber es ist alles im richtigen Takt.
Okay, Rebecca, ich habe dich unterbrochen.
Alles gut. Ich habe noch eine weitere Meldung per Mail bekommen und zwar von Udo aus Olbernhau. Der hat geschrieben, Sie sprechen heute so viel über lebenslanges Lernen. Bei uns auf dem Land frage ich mich aber, wo soll ich mich denn da anmelden? Die nächste Volkshochschule ist in Annaberg, das sind 40 Kilometer für mich. Online-Kurse sind jetzt für viele in meinem Alter eher schwierig, weil wir technisch nicht ganz so fit sind. Mich würde also interessieren, gibt es auch einfache Angebote, die man ohne Computer nutzen kann?
Wie macht es denn die Volkshochschule Sächsische Schweiz aus Erzgebirge? Fährt die aufs Feld?
Natürlich. Also wir haben bereits 2018 mit einem Projekt begonnen, Kooperationspartner im gesamten Landkreis zu suchen und dort Angebote umzusetzen. Da haben sich die beiden anderen Projekte, Medien aber richtig und das Grundbildungszentrum Mobil und Nah mit draufgesetzt. Und das heißt, dass wir heute über 25 Kooperationspartnern. Annaberg Buchholz gehört ja nicht so richtig zu uns.
Muss man dort aber, mal fragen.
Genau, dort mal bei der Volkshochschule fragen. Vielleicht haben die auch Möglichkeiten. Also wie wir uns so machen, wir würden einen Verein suchen vor Ort, hat der Räumlichkeiten, gibt es Interessenten. Wir würden Dozenten suchen, der auch bereit wäre, dorthin zu fahren. Und dann würde man dort den Bedarf erfüllen können. Also aber in Kooperation.
Genau, die Infrastruktur, die es schon gibt,
genau.
Eben über Vereine zum Beispiel dann mitnutzen. Alles klar, okay. Da haben wir vielleicht ein bisschen helfen können, Rebecca, eventuell.
Ich hoffe es auf jeden Fall. Weitere Meldungen habe ich auch nicht mitgebracht.
Okay, na, es ist ja schon mal eine ganze Menge und man kann uns ja auch, wenn die Sendung gerade nicht läuft, immer was schreiben und zum Beispiel auch Themen, Ideen oder Anregungen, worüber wir hier mal diskutieren sollten, uns schicken. Zum Beispiel am besten dann so im Alltag über dienstagsdirekt@mdr.de und was natürlich immer geht über die MDR Sachsen App. Wenn man nicht weiß, wie es funktioniert, kann einem das Herr Stillemunkes bestimmt erklären. Eine App ist keine böhmischen Dörfer für Sie, oder? Wie viele Apps haben Sie auf dem Handy? Haben Sie schon mal nachgezählt?
Nee.
Nee? Man kann nachgucken. Ich habe also jetzt versucht, das auf 100 zu beschränken. Mein Schwiegervater, der ist, kommt aus einer ganz anderen Welt, der kommt aus der Zimmerei, aber bei dem ist es so, das Handy ist doppelt so voll belegt mit allem Möglichen. Und der kommt jedes Mal, wenn wir uns treffen, mit über 80 an. Ey, ich habe eine neue App, kennst du die schon?
Also da ist sehr hilfreich, die zu gruppieren.
Ja. Damit man einen Überblick behält am Ende.
Richtig, genau. Das ist das Thema.
Aber Neugierde an dieser Stelle auch. Ich komme jetzt noch einmal auf die Psychologie zurück, weil Sie mir hinter den Kulissen eben sowas zugerufen haben, was ich ganz gerne öffentlich machen würde. Sie haben gesagt, Sie hören bei Psychologie zu, weil Sie diese Gast als Gast und die Vorlesung interessant finden. Aber Sie sind auch selbst Objekt der Begierde quasi geworden für psychologische Forschung.
Ja, es gibt immer wieder Hinweise während der Vorlesung, dass auch für bestimmte Projekte Probanden gesucht werden. Und neugierig, wie ich bin, habe ich natürlich auch mal, das heißt schon an mehreren teilgenommen. Aber einer, die mir selbst persönlich sehr viel gebracht hat, war Emotionen im Alltag. Mhm. Das war eine Reihe, die ging altersmäßig von 30 bis 75, glaube ich, habe ich noch im Kopf. Und der Zeitraum, ein halbes Jahr, man hat dann regelrecht Tagebuch geführt. Also anfangs war das stündlich, natürlich elektronisch. Das heißt, man hat Fragen geschickt bekommen, die hat man dann halt immer wieder beantwortet.
Vielleicht das nicht so sehr zum Doing, sondern was haben Sie denn daraus dann mitgenommen, außer dass es vielleicht anstrengend war?
Ja, dass ich eigentlich über das, was mir tagsüber so begegnet, eher oberflächlich drüber weggegangen bin. In dem Moment, wo ich das aufschreiben musste, was hat mich geärgert, was hat mich froh gestimmt, da ist mir eigentlich erstmal bewusst geworden, was ich so tagsüber mache und wie ich das mache.
Dann haben Sie gemerkt, dass Sie ein viel fröhlicherer Mensch sind, als Sie von sich dachten. Wahrscheinlich. Ja. Okay, also auch das, dass man sagt, ich begebe mich mal da rein und mache auch mal das ein oder andere Experiment mit, ist bestimmt auch eine schöne Geschichte. Gut, mein Experiment war, über das Lernen zu reden, ohne das Wort Schule so oft in den Mund zu nehmen. Das habe ich, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Wobei wir natürlich damit nicht sagen wollen, dass es nicht auch genügend Probleme im Bereich der Bildung gibt. Es wird auch wieder die ein oder andere Sendung geben, die genau das nochmal beziffert und darüber spricht. Aber was wir vielleicht aus dieser Runde mitnehmen sollten, ist dieses, es ist nie zu spät, sich mal für was zu interessieren und anzufangen. Jetzt ganz viel Wissen im Kopf zu haben und dann zu sagen, ich bin jetzt schon ein paar Jahre auf dieser Welt und vielleicht nicht mehr ewig, stört aber nicht. Ne? Kann man ja alles mitnehmen, was man kriegen kann. Das macht einen ja nicht dümmer.
Alles, was man hört und liest, vor allen Dingen auch, das ist ein sehr wichtiger Faktor. Also in der Zeit, wo ich halt wirklich mal mich entspanne im Garten oder so, dann ist es schon auch angenehm, mal ein Buch zu lesen oder irgendwelche anderen Lektüren nochmal dann zu lesen, ja?
Ich hatte meinen Lehrer, der hat gesagt, Vorsicht, Lesen schützt vor Dummheit. Vorsicht, aufpassen. Gut, Schlussfrage, Thilo Fröbel, was haben wir noch nicht besprochen, was man aus Seiten der Volkshochschule unbedingt noch sagen muss in 30 Sekunden?
Dass wir neugierig bleiben als Bildungsanbieter in Bezug auf Tendenzen, also dass wir selber Lernende bleiben.
Okay, und dass man wahrscheinlich auch nicht nur das Programm der Volkshochschule einsteckt und dann zur Seite legt, sondern gerne auch mal guckt, ob da so ein Kärtchen drin steckt von was wünschen Sie sich noch und das zurückgibt, das ist auch eine wichtige Sache.
Ja, genau.
Gut, dann frage ich auch Frau Weigert, stellvertretend für alle, die in irgendeiner Uni-Hochschule und so weiter und so fort in Sachsen und darüber hinaus sagen, kommt zu uns in die Vorlesung. Was ist von Ihrer Seite noch wichtig? Was sagen Sie, lebenslanges Lernen ist nichts, wovon man Angst haben muss, ne?
Auf gar keinen Fall. Und auch nochmal mit Blick auf alle Geschichten, die ich heute nochmal zusätzlich hören durfte, nochmal dieses Begreifen, dass Bildung wirklich ein fundamentales Element unserer gesamten Gesellschaft ist. Das ist so etwas, das nehme ich mir heute zum Beispiel mit.
Das war sie, unsere Gesprächsrunde mit Yvonne Weigert, der Leiterin wissenschaftliche Weiterbildung an der Universität Leipzig, Eberhard Stille-Munkes, Student an der Seniorenakademie an dieser Universität und Thilo Fröbel von der Volkshochschule Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Ich bin Thomas Lopau, ich danke Ihnen sehr fürs Dabeisein. Fragen an uns oder Themenideen immer gern per Mail an dienstagsdirekt@mdr.de. Dienstagsdirekt als ein Wort. Frühere Podcast-Folgen unseres Radiotalks sind ja nachhörbar, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und dort, in der ARD-Audiothek, gibt's auch weitere Podcasts zu unserem heutigen Thema. So haben die Kollegen von Bayern 2 ein Gespräch zum Gehirntraining im Alter geführt, und zwar mit Marianne Koch. Die Ärztin und frühere TV-Moderatorin macht's mit über 90 vor, wie es funktioniert. Und der Deutschlandfunk hat sich auch vor einiger Zeit mit in den Hörsaal gesetzt. Wenn Senioren studieren, die Lust am lebenslangen Lernen, heißt diese Reportage. Von uns, von Dienstags direkt, erscheint nächste Woche die nächste Ausgabe. Da schauen wir uns die Infrastruktur im Land mal genauer an. Stichwort Brücken. Und in der neuesten Ausgabe von Exquisit, unserem Ostmagazin, geht's diesmal um die Berufsausbildung in der DDR. Unbedingt reinhören, denn Sie wissen ja, Dienstags direkt ist längst nicht alles, was die Podcast-Welt von MDR Sachsen zu bieten hat.
Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen. ARD